Herzlich willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch Hiob. Wir erkennen so langsam, dass im Buch Hiob so grundlegende Fragen gestellt werden, die ich auch für mich sehen muss, mir so gründlich noch nie gestellt habe, wie ich es jetzt bei diesem Studium tue. Und das ist die Frage der Gerechtigkeit Gottes. Das ist, wie handelt er? Ist sein Handeln gerecht? Und kann ein Mensch vor ihm gerecht sein? Und wir finden und haben in dem letzten Teil gesehen, dass wir die Frage gestellt haben, ist Gott ungerecht, wenn er den Unschuldigen dem Übeltäter übergibt? Und wir haben versucht, ein wenig da hinein zu steigen, um das zu erklären, und sicherlich werden wir das auch in den nächsten Stunden noch tun. Aber auch kann ein Sünder, Schuldner, auch unschuldig sein. Kann Hiob hier sagen, sehet, in Hiob 13, 15, sehet, er wird mich töten, ich habe nichts zu hoffen. Doch will ich ihm meine Wege erklären. Er wird ja mein Heil sein, denn es kommt kein Ruchloser vor ihm. So da ist seine hilflose Situation, wo er sagt, und wenn er mich tötet, in einer anderen Übersetzung, so werde ich dennoch auf ihn trauen. Und er muss mein Erlöser sein, weil einer, der ruchlos ist oder ungerecht, der schuldig ist, kann vor ihn nicht treten, kann in sein Angesicht nicht sehen. Genauso wie im Neuen Testament, Jesus sagt, nur der reines Herzens ist, kann Gott sehen. So sagt auch er, er wird ja mein Heil sein. Eines Tages wird er mich von hier erretten. Denn einer, der ein unreines Herz hat, kann vor ihm nicht bestehen. Hört, hört doch auf meine Worte, und meine Rede gehe ein zu euren Ohren, das spricht er an seine Freunde. Sehet, ich habe mich zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß auch, dass ich Recht behalten werde. Was für eine Aussage. Und sicherlich werden wir noch schauen müssen, dass Hiob hier ein ganz klarer Repräsentant Jesu Christi ist, der im Rechtsstreit Recht behält. Und er ist auch ein klarer Repräsentant von uns, von denen, die das Ende dieser Welt erleben werden und auf der Seite Gottes stehen. Sie werden deutlich im Rechtsstreit gerüstet sein und werden Recht behalten. Wer ist es denn, der mit mir rechten könnte? Denn dann wollte ich schweigen und zugrunde gehen. So, ich weiß, ich habe ein Heil. Ich weiß, auf wen ich mich verlasse. Und ich bin mir meine Sache hundertprozentig sicher. Diese Sicherheit des Hiobs ist etwas, was seine Freunde sicherlich durcheinander gebracht hat. Und ich denke, sie würde auch uns in unserem Dasein oder oberflächlichen Handeln dazu bringen, weil wir ja voller Zweifel sind, dass ein Mensch sich je selbst so gut kennen kann, dass er sagen kann, ich weiß, ich bin ein Sünder gewesen, aber ich finde jetzt nichts, wo mein Gewissen mich noch plagt, weil es ist alles vor mir schon erledigt, ans Kreuz genagelt worden. Es ist von mir weg, es gehört mir nicht mehr. Ich stehe hier gerüstet zum Rechtsstreit. Wir wollen uns die Frage stellen in dieser Stunde, wo es um die Anzeichen der Hoffnung geht. Auf was für einen Erlöser wartet Hiob? Wir haben zweimal diese Aussage, auch noch einmal im Kapitel 19, Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Das heißt, er wird mich erlösen und ich werde Gott sehen, meine Augen werden ihn sehen und kein Fremder. Erneut ist hier die Sicherheit, die er hat, dass aufgrund seines reinen Herzens er Gott sehen wird. Und wir wollen uns und müssen uns die Frage stellen, welche sind die Aufgaben des Erlösers, damit wir auch verstehen, um was es geht, dass wir nicht wie die Freunde Hiobs am Ende Gott verteidigen, aber nicht richtig die Sache tun. So, lasst uns noch einmal wiederholen. Ein Schädiger, ein Sünder. Und Hiob war ein Schädiger oder ist oder war ein Sünder. Er schuldet Gott die Wiederherstellung des Schadens. Ein Sünder ist ein Schuldner der Wiederherstellung des Schadens. Aber jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Wir haben letztes Mal gesehen, dass der Adam fällt. Er musste nicht fallen, er hat eine Wahl. Er sündigt, macht Schaden. Er wird zum Schuldner Gottes und er wird schuldig. Er ist für den vollen Schaden, den er macht, zuständig. Und was kostet dieser Schaden? Dieser Schaden kostet den ewigen Tod, weil er kann ihn ja nicht bezahlen. Er geht dabei für immer zugrunde. Er hat Gottes Schöpfung vernichtet und das ist völlige Inexistenz. Jetzt sind wir die Nachkommen Adams von Geburt an. Und das war die Frage in der letzten Stunde. Wir kommen auf die Welt, ohne dass wir eine Wahl haben, ob wir sündigen können oder nicht. Wir produzieren Schaden. Ja, neulich oder heute habe ich gelesen, als ich mein Handy aufmachte, und da kommen immer die Schlagzeilen, dass ein vierjähriges Kind mit der Pistole umgeht und Mutter und sich irgendwie umbringt. Ist es schuldig? Es produziert Schaden, es tötet. Es ist ein Schuldner. Aber die Frage ist, schuldig oder unschuldig? Wird Gott dieses Kind zur Rechenschaft ziehen können für das, was es getan hat? Ich denke, das Kind hat ja keine Wahl. Wenn das Kind vor ein Auto läuft und kaputt geht. Oder den Fahrer, weil er davor steht, noch macht, dass er in einen Baum fährt. Das Kind ist nicht schuldig. Es ist unschuldig. Aber es entsteht und es entsteht ein Schaden und kann unter Umständen ein großer Schaden entstehen. So, deshalb ist ja die Frage, ab wann ist dann ein Kind oder ein Mensch schuldig? Und wir wollen diese Frage uns stellen, aber erstmal lasst uns nochmal anschauen den Prozess, wie die Sünde entsteht. Das heißt, nicht den Grund der Sünde, sondern wie sie entschied und den Unterschied feststellen zwischen Luzifers Sündenfall und dem der Engel. Wir wissen vom letzten Mal, dass in Luzifer beginnt, das Übel beginnt in ihm. Es ist zunächst unbewusst. Gott gibt ihm eine Wahl und sagt, pass auf, das ist falsch, was du tust. Es ist ein Irrtum, dem du nachgehst. Luzifer kann es nicht sehen und er macht weiter so. Und er sieht jetzt gewisse Folgen seines Handelns und so manches wird ihm bewusst, dass das doch nicht stimmen kann, bis zu dem Punkt, wo Gott ihm ganz klar darstellen kann, wo er auch die Fähigkeit hat, zu sehen, dass er verkehrt ist. Und dann entscheidet er sich gegen jegliche Vernunft, dennoch in eine völlige Rebellion zu gehen, absichtlich böse zu werden. Und damit ist sein Fall unwiderruflich beendet. Er hat Gottes Schöpfung zerstört und ist jetzt für das, was er getan hat, verantwortlich und gibt keine Rückkehr mehr. Wie fallen die Engel? Die Engel sind nicht die, in denen irgendetwas Böses entsteht. Luzifer ist ja auch ein Engel, aber er war der Leiter der Engel. So, sie werden von Luzifer verführt, versucht. Die Sünde kommt auf sie zu, der Luzifer kommt mit guten Ideen auf sie zu und sagt, das und jenes ist verbesserungsfähig. Und so werden die Engel in eine Situation gebracht, wo sie nicht wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Weil es gab es ja das noch nie. Für viele Engel wird erst jetzt bewusst, dass es ein Gesetz gibt, nach dem sie alle funktionieren. Und dann kommt Gott und erklärt ihnen, was passiert. Aber auch bei ihnen gibt es einen Prozess, wo sie nicht wissen, was ist jetzt, was stimmt jetzt. Weil alles, was Satan ihnen darstellt, ist, wie wenn er Gottes Vertreter ist, der Gottes Interesse verfolgt. All das bringt er ihnen vor und sie wissen jetzt nicht, was sie tun. Und so mancher von ihnen versucht dann wieder den anderen und sie versuchen, sie beraten, sie wollen herausfinden. Und so beginnt auch in ihnen ein Prozess des Irrtums. Aber auch dieser Prozess des Irrtums kommt zu dem Punkt, wo auch sie, die in diesen Prozess eingegangen sind, ihre endgültige Wahl bekommen. Und es gibt Engel, die, nachdem sie alles erkennen, absichtlich böse werden, so wie ihr Verführer und Vorgänger Luzifer. Es gibt aber auch Engel, die unsicher waren, die in diesem Prozess mitgemacht haben, die das Licht sehen und sagen, oh, das ist ein Irrtum. Und sie kehren um und werden völlig frei von jedem Irrtum. Und ein Drittel der Engel wird nicht einmal angesaugt in diesen Prozess. Sie erkennen von vornherein, auf irgendeine Weise gehen sie auf das, was Luzifer ihnen bringt, gar nicht ein. So, auch bei den Engeln gibt es einen Prozess, wo sie eine Wahl bekommen, wo sie aber noch nicht wissen. Und dann kommt die endgültige Wahl. Und wir haben hier das schöne Beispiel, dass einige es erkennen und zurücktreten und frei werden vom Irrtum und die anderen werden absichtlich böse und vereinigen sich somit mit Luzifer. Aber die Engel sind nicht diejenigen, die das Böse gebracht haben in die Welt. Sie sind nur, die der Verführung nachgegeben haben, ihr gefolgt haben und als die endgültige Wahl kommt, bleiben sie irrational, unerklärbar, dennoch im Irrtum. Weil was macht den Unterschied zwischen den Engeln, die absichtlich böse sind und die dann doch erleuchtet sind und frei werden? So, ihr seht, es gibt eine Möglichkeit hier durch die Wahl das Ganze wieder wegzutun aus dem Herzen und frei zu sein. Weil es war noch nicht ein endgültiges Ergebnis da. Aber als jeder Engel, weil der Kampf im Himmel begann unter den Engeln, als jeder Engel seine endgültige Wahl getroffen hat, dann wurde Satan und seine Engel, haben wir ja gesehen, von ihren Positionen weggetan und isoliert, von den Privilegien entfernt. Sie hatten keine Chance mehr zurückzukommen, weil in ihnen nun das Böse absichtlich drin war. Schauen wir den Unterschied von Adams Sünde zu Luzifers. Weil auch da gibt es einen großen Unterschied. Wir haben hier Luzifer wiederum und den Prozess kennen wir. Und jetzt haben wir Adam. Der Adam kommt auf die Welt und ist von Gott geschaffen als Mensch und er ist frei von allem Irrtum, von allem Bösen. Ihm wird gesagt, dass er aufmerken soll, dass es schon einen Kampf gibt, wer Recht hat, wem man vertrauen kann, und er wird in eine einfache Probe gestellt, nicht essen von einem der 1000 Bäume, die er dort im Garten hat. Ein einziger. Adam wird vor eine volle Wahl gestellt. Und es wird ihm etwas gegeben zu tun, was er völlig imstande ist, aufgrund dessen, wie Gott ihn gebaut hat und seine Intelligenz. Es ist nämlich nichts Außergewöhnliches, von einem Baum nicht zu essen, wenn Gott sagt, iss nicht davon, weil er ist, wird dir zum Verhängnis. Er wird aber versucht von der Schlange. Da kommt die Eva und die Schlange spricht zu Eva, als diese in der Nähe des Baumes ist. Die Eva isst und bringt dem Adam die Frucht, damit er auch esse. Er hat die volle Wahl, nicht zu essen, weil es ist nichts Außergewöhnliches, nicht zu tun. Aber er isst. Einem Menschen, einem Geschöpf mehr zu vertrauen wie dem Schöpfer, ist absolut irrational. Auch wenn man alle Beweise hat vor Augen, sie isst und sie scheint klüger zu sein, ist das nicht ausreichend, um einem Geschöpf mehr zu vertrauen wie dem Schöpfer. Ist nicht möglich. Es ist möglich, aber es ist nicht erklärbar. Nicht erklärbar. Und so fällt der Adam in eine unabsichtlich böse Sünde. Er tut etwas, was er meint, nicht so schlimm ist. Und er will ja nicht die Eva verlieren. Er hat was Gutes im Sinn. So, die Eva hat auch was Gutes im Sinn, als sie isst. Sie isst nicht absichtlich, um Gott etwas Böses anzutun, und dennoch misstraut sie ihm. Der Adam isst nicht, um absichtlich Gott Böses zu tun, und dennoch tut er Böses, weil er macht Gott zum Lügner. Weil er kann nicht der Eva vertrauen und Gott nicht, wenn die Eva genau das andere sagt, was Gott sagt. Und da die Lüge und das Böse von Luzifer ausgeht, werden die Menschen Gefangene Luzifers. Und werden immer so geblieben, ohne je eine Chance der Rückkehr, ohne einen Erlöser. Jetzt wollen wir den Unterschied von Adams Sünde sehen im Vergleich zu seinen Nachkommen. Weil Adam wird von außen versucht, hat eine volle Wahl und fällt unabsichtlich in das Böse und wird ein Gefangener Luzifers. Aber was ist mit mir, wenn ich auf die Welt komme? Wie kommt jede Nachfolge Adams auf die Welt? Jede Nachfolge Adams kommt als Gefangener Luzifers auf die Welt. Alle Nachkommen sind gefangene Luzifers. Sie sind Sklaven. Es ist so, wie man dann früher die Sklaven verkauft hat und sie haben geheiratet und waren Sklaven, so waren die Kinder, die geboren wurden in der Sklaverei, die Eigentümer, das heißt das Eigentum des Sklavenhalters. Und so ist das auch mit einem jeden Nachkommen Adams. Er ist ein Gefangener Luzifers. Er tut die Sünde nicht aus einer Wahl. Er ist unbewusst. Er kennt ja nichts anderes. Er tut es ohne Wahl. Und er hat eine Versuchung, er kann versucht werden, von innen und von außen das Böse zu tun. Er hat keine Wahl. Er muss diesem Irrtum, wie ich das auch in anderen Folien als eine Brille beschreibe, folgen, wenn er versucht wird. Erst durch die Gnade bekommt er eine Wahl. Und durch die Gnade, durch das Bekommen der Wahl, kann in ihm ein Prozess beginnen, wo er aus dem Irrtum zum Licht kommt. Und er kann ganz frei werden, so wie Hiob hier war. Er kann also aus diesem unbewussten, ohne Wahlzustand als sozusagen nicht fähiger der Versuchung zu widerstehen, eine Wahl bekommen, der Versuchung zu widerstehen, den Irrtum zu erkennen und aus dem Irrtum Schritt für Schritt durch den Weg der Heiligung dahin kommen, ganz frei zu werden durch die Gnade. Oder er kann ganz gefangen werden. Wenn jemand die Wahl bekommt, und wir bekommen sie alle, weil die Gnade ist ausgegossen und gegeben für alle Menschen, man bleibt aber freiwillig ein Gefangener. Wenn jemand kommt und sagt, hier, du kannst die Ketten sprengen, sie können aufgemacht werden, du kannst wieder frei herumlaufen, du musst nicht mehr ein gefangener Luzifer sein, du musst nicht mehr der inneren und äußeren Versuchung folgen, du hast eine Möglichkeit, frei zu sein, aber man bleibt freiwillig Gefangener, dann ist das nur die Folge des ewigen Todes, zusammen mit Luzifer, seinen Engeln und allen anderen nachfolgen, die ihm gehorsam sind. So, es gibt also diese zwei Wege. Die Gnade, haben wir gesehen, stellt uns entweder ganz wieder her und wir sind völlig frei, oder wir verharren und dann kann Gott mit uns nichts tun. Wir werden irgendwann mal von den unabsichtlichen Sünden absichtliche und dann haben wir die Grenze überschritten des Zurücks. Und ich hoffe, wir alle, die wir hier zuhören, und dass wir das uns Rechenschaft geben und das nicht tun, sondern dass wir den umgekehrten Weg gehen, den Weg aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Es gibt sich jetzt ein paar Fragen, die sich aus dem, was Hiob sagt und aus dem, was wir jetzt verstanden haben, stellen. Wer ist verantwortlich, dass alle Nachkommen Adams Gefangene sind? Kann dieses Mädchen was dafür, dass es die Pistole nimmt? Nun können wir sagen, die Eltern können was dafür, dass es an die Pistole kommt, ja. Aber jetzt kommt es dran. Wir leben in einer Welt, wo nicht nur eine Pistole, wir können Feuer nehmen und wir zünden die Gasflasche an. Oder wir können aus harmlosen Dingen, kann ein Blinder den größten Schaden vollbringen. So, wer ist verantwortlich, dass alle Nachkommen Adams Gefangene sind? Können wir was dafür? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir meistens übersehen, wenn es darum geht, an die Gerechtigkeit Gottes heranzukommen und sie zu verstehen. Ich denke, unser Gerechtigkeitssinn in unserem Verstand wird sagen, dass Adam verantwortlich ist für alle, die auf dieser Erde geboren sind, als Gefangene. Ich möchte das lesen. Ist dir in Paulus schreibt den Römer sehr schöne und tiefsinnige Sachen. Und jetzt beim Studium dieses Hiobsbuches kommen mir so viele Erkenntnisse oder neue Kenntnisse und auch alte, die werden plötzlich wach und ich verstehe jetzt, weil ich habe ja den Römerbrief auch studiert und weiß, wo ungefähr alles steht. Aber jetzt werden die Dinge irgendwo, wo ich mir diese Fragen stelle, ganz, ganz bewusst. Ab Vers 12. Römer 5, ab Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde, und mit der Sünde meint er das Misstrauen, und aus dem Misstrauen entstand die sündige Natur, dieser Irrtum, diese Brille, für die wir nichts können. Die kam in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde, ja, der Tod ist ja die Folge des Irrtums, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. So den Tod und die sündige Natur vererben wir. weil wir handeln aus der sündigen Natur sündig und werden Schuldner. Ich hoffe, das verstehen wir. Und jetzt sagt er weiter. Denn die Sünde war wohl vor dem Gesetz in der Welt, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Das heißt, wenn derjenige, es geht ja nicht, dass es kein Gesetz gibt, sondern es geht darum, das Gesetz ist ja immer da, der andere weiß es nur nicht. Ja, es geht hier nicht, ob das Gesetz existiert oder nicht. Das Gesetz hat immer existiert. Aber es war nicht bewusst. Also, denn die Sünde war wohl vor dem Gesetz in der Welt, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Da ist man unschuldig. Da ist man unschuldig. Und ich denke, das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Ich möchte auch den anderen Text lesen aus Johannes 9. Denn Jesus sagt den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo er dieses Gleichnis bringt, wo dieses Gleichnis passiert an einem blind geborenen Mann, den Jesus heilt. Und wo er deutlich macht, als die Jünger ihn fragen, wer hat denn gesündigt, dieser oder seine Eltern? Und Jesus sagt, keiner von beiden. Weil dieser Mann stellt den Menschen dar, der nach Adam geboren ist, der stellt den Kain dar, der stellt den Abel dar, der stellt dich und mich dar, weil wir sind alle blind geboren und können nichts dafür. Weder unsere Eltern könnten was dafür, noch wir können was dafür, dass wir blind geboren sind. Es ist, allein Adam konnte und die Eva konnten etwas dafür. Aber da der Adam der Stammesvater ist und die Eva aus dem Adam gekommen ist, müssen wir immer an den Ursprung gehen und sehen, Adam ist der, der was dafür konnte, dass niemand von uns blind geboren ist. Er ist völlig verantwortlich, dass wir alle blind geboren sind. Er trägt die Verantwortung für unsere blinde Geburt. Und Jesus sagt, dass ein Blindgeborener schuldig oder unschuldig ist. Weil dann wäre ja nicht Adam, dann müsste ja nicht Adam für die Schuld aufkommen, für den Schaden aufkommen, wenn er nicht verantwortlich wäre. Weil das ist nämlich meine zweite Frage. Wer muss für deren unbewusste Schäden aufkommen? Wer muss für deren unbewusste Schäden aufkommen? Und auch hier, denke ich, ist es deutlich, dass es der Adam muss. Weil ich kann nichts dafür, dass ich mit einer sündigen Natur geboren bin. Und ich möchte es nochmal betonen, was ich in der letzten Stunde gesagt habe. Unsere Geburtsurkunde ist nicht der Beweis, dass wir Sünder sind. Es sind unsere Taten. Unsere Geburtsurkunde ist nur der Beweis, dass wir blind geboren sind. Wenn es aber jetzt jemanden gibt, der uns sehend machen kann, dann kommen wir aus der Sünde wieder heraus. Wenn ich aber als Sünder geboren werde, dann kann ich nie gerecht werden. Versteht, das ist ein kleiner Detail und dennoch macht es einen riesigen Unterschied. Ich bin blind geboren, dadurch muss ich Schaden tun. Aber ich bin nicht als Sünder geboren. Weil als Sünder gibt es keine Möglichkeit, uns Sünde nicht mehr wegzutun. Ich bin blind geboren. Die Blindheit führt mich zum Schadentun. Aber wenn die Blindheit weggenommen könnte, dann könnte ich keinen Schaden mehr tun und dann könnte ich wieder hergestellt werden und gerecht sein. Ich hoffe, dass wir das vor Augen immer halten und nie vergessen, was eines der wichtigsten Dinge ist. Aber wir sind jetzt noch bei der Blindheit, bevor wir sehend werden können. Und Jesus sagt hier am Ende des Kapitels in Johannes 9, und Jesus sagte, Vers 39, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, das heißt zu einem Unterschied, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehend blind werden. Wie soll das sein? Gibt es denn irgendwelche, die sehend geboren sind? Nein, schau den Unterschied. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sagten zu ihm, sind wir denn auch blind? Und jetzt, das ist der große Sache, die wir wissen müssen. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Das heißt, dann werdet ihr unschuldig. Auch wenn ihr voller Sünde, viele Sünden gemacht habt. Aber, weil ihr aber sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde bestehen. Und wisst ihr, was für ein Urteil das ist? Das bedeutet, wenn die Sünde bestehen bleibt, ist das ein ewiges Urteil der Verdammnis. Als Jesus den Pharisäern das sagt, sagt er ihnen ihr ewiges Todesurteil. Weil wenn die Sünde bleibt, niemand, haben wir gesehen bei Hiob, kann mit der Sünde vor Gott treten. Gott ist ein verzehrend Feuer für die Sünde. Und jeder, der angeklebt ist mit Sünde, dessen Herz nicht rein ist, der kann von Gott nicht treten, vor Gott nicht bestehen. Deshalb können wir so auch nicht sehen, Gott. Und der Hiob sagt aber, ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn sehen. Weil mein Herz ist rein. Er wird kommen und ich werde ihn sehen. In Fleisch werde ich ihn sehen. Meine Augen und keines und nicht die eines Fremden. Weil er wurde sehend und wurde frei aus dem, was er aus der Blindheit hier geerbt hatte, von seinem Vater letztendlich, von Adam. So, wer blind ist, der Blinde, der Schaden tut, hat keine Sünde. Er ist zwar ein Sünder, er ist ein Schuldner, weil er macht Schaden. Aber er kann für den Schaden nichts. Für den konnte Adam etwas. Am Anfang hätte er ihn nicht getan. Aber jetzt kann der, der blind geboren ist, nichts dafür, dass er blind ist. Deshalb kommt der Erlöser, um den Blinden aus der Blindheit zu befreien. Deshalb auch hier so schön der Apostel Paulus, der ja in diese Dinge tief hineingegangen ist. Und ich wundere mich immer, wie dieser Mann so viel und so tief Dinge ergründet hat und gekannt hat. Und ich wünsche es mir, diese Dinge zu begreifen für mich, damit ich Gott kennenlerne, dass ich weiß, wer er ist, wie seine Gerechtigkeit ist. Denn die Sünde war wohl vor dem Gesetz in der Welt, das heißt vor der Gabe des Gesetzes. Das heißt, der Gesetzesbruch ist ja da gewesen, aber es war noch nicht bewusst. Er sagt es ja selbst in Römer 7, wo er von sich schreibt. Er sagt, ich war unschuldig, bis ich das Gesetz gesehen habe. Und dann hat das Gesetz mich verdammt. Steht ja hier. Vers 7, Kapitel 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt. Denn ich wüsste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff die Gelegenheit durch das Gebot und erregt in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Es kommt ganz klar. Ohne dass ich das Gesetz kenne, weiß ich nicht. Ich bin ja blind. Nur das Gesetz kann mir die Augen öffnen, dass ich sehe, dass ich blind bin. Es kann mich nicht heilen, aber es kann mir die Augen öffnen. Und so erkennt er in diesem Prozess das, denn ich habe Freude im Vers 22 am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüte widerstrebt und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So, da ist der gefangene Paulus, der in diesem Prozess ist, Schritt für Schritt aus der Gefangenschaft herauszukommen. Und jedes Mal, wenn er erkennt durchs Gesetz seine Sünde, schreit er, damit er rauskommt. Aber bis er nicht erkennt durchs Gesetz seine Sünde, ist seine Sünde sozusagen tot, das heißt, sie wird ihm nicht zugerechnet. Sie ist ihm nicht angerechnet als Sünde, weil er tut sie ja nicht, weil er will oder weil er eine Wahl hat, sondern weil er so mit Blindheit geboren ist. Und diese Blindheit ist ja nur diese Menschenabhängigkeit, wie ich sie versuche zu zeigen, wie in unserem Herzen stattfindet. So, aber gehen wir in Kapitel 5 weiter. Doch herrschte der Tod von Adam an bis zu Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, mit gleicher Übertretung wie Adam, der ein Bild dessen ist, der kommen sollte. Das ist ein wichtiger Nebensatz hier, den er bringt und sagt, dass alle Menschen bis zu Mose, weil dort wurde das Gesetz dann auf Sinai gegeben, dort wurde es mit dem Scheinwerfer gezeigt, dass man versteht, aha, wir sind in einer Not, wir sind Sünder. Die Sünde wird lebendig, ich sehe sie. Aber die Menschen sind auch bis dahin gestorben, weil sie gesündigt haben. Aber auch über die, die nicht gesündigt hatten, mit gleicher Übertretung wie Adam. Ihr seht, dass wir als Sünder nach Adam anders sündigen wie Adam. Adam hat gesündigt aus voller Wahl. Und er ist in etwas hineingetreten, eingegangen, was nicht hätte sein müssen mit nichts. Obwohl alle anderen auch nicht so gesündigt haben wie Adam und Adam absichtlich gesündigt hat, aber unabsichtlich böse, aber dennoch böse. Aber jetzt sagt er im Nebensatz, der ein Bild dessen ist, der kommen sollte. Der Adam ist aber jetzt nicht nur der Adam, sondern ist ein Prototypus für den Erlöser. Das muss man natürlich verstehen, was das ist, und das kann man dann noch weiter studieren. Aber wir werden auf diesen Text zurückkommen, um zu verstehen, warum ist der Adam ein Bild für den, der da kommen soll. So, wir haben jetzt die Fragen. Verantwortlich für die Sünden, die die Menschen tun, bis das Licht kommt, ist ein Schaden, für den sie selber nichts können als Individuum. Dafür konnte nur Adam etwas. Er hat die Chance verspielt und er ist derjenige, der für diese unbewussten Schäden aufkommen muss. Weil er ist ja letztendlich der Grund für den verursachten Schaden. Das ist Stoff zum Nachdenken. Aber bis wann bleiben Adams Nachkommen unschuldig? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Bleiben sie immer in diesem blinden Zustand? Wir haben gesehen, die Pharisäer waren völlig blind und dennoch waren sie schuldig, weil sie sich für sehend hielten, weil sie dachten, sie haben es begriffen. So, die Täuschung kann so massiv sein, ja, dass der Mensch in seiner Blindheit nicht mal mehr sieht, dass er blind ist. So, bis wann bleiben Adams Nachkommen unschuldig? Und dann die andere Frage ist, kann jemand anders, das ist eines der wichtigsten Fragen, kann jemand anders für den Schaden eines anderen aufkommen, das heißt bezahlen? Kann ich gerade stehen als Bürger für meine Nächsten? Ist Bürgschaft etwas Gerechtes oder etwas Ungerechtes? Ist es möglich oder ist das nicht möglich? So, die ersten zwei Fragen haben wir, denke ich, beantwortet. Jetzt wollen wir, bis wann bleiben Adams Nachkommen unschuldig? Und dann gehen wir auf die letzte Frage ein. Ab wann kommt Schuldfähigkeit? Der Schuldner ist ohne eine Wahl, wird er zum Schuldner. Er produziert einen Schaden, ist aber aufgrund seiner Unfähigkeit anders zu handeln, weil er blind ist, nicht schuldig. Bekommt er eine Wahl, dann wird er zum Schuldner, wenn er einen Schaden macht. Und er ist schuldig. So, den Unterschied macht die Wahl. Ich möchte das noch in einer anderen Darstellung zeigen, wo wir es davor gesagt haben. Wir kommen alle als Gefangene Luzifers auf die Welt. bis wir keine Wahl haben, ist der Schaden zwar da, wir tun die Sünde, aber wir tun sie ohne Wahl, sie ist nicht uns zurechnungsfähig. Aber jetzt kommt das Licht und ich bekomme eine Wahl. Und ab hier beginnt die Schuldfähigkeit. Auch wenn ich ab hier unabsichtlich Böses tue, bin ich dennoch für das unabsichtlich Böse verantwortlich. Weil schaut, die Wahl ist nicht dort, wo die Entscheidung getroffen wird, sondern die Wahl ist davor. Wann fällt Petrus in die Falle, Jesus zu verleugnen? Davor oder während der Anfechtung? Nun, während der Anfechtung kommt es hervor. Aber Gott, also Jesus, warnt ihn am Abend davor und sagt, Petrus, du bist in Gefahr und ich habe für dich gebetet. Und der Petrus sagt, Herr, ich bin in keiner Gefahr. Das ist ein Kontrast, nicht? Zu einem Menschen, der sagt, er ist gerecht, also er weiß was und weiß es nicht. Und einer wie Hiob, der weiß es wirklich. So, es gibt beide Zustände. Wo jemand meint, er weiß es und weiß es nicht und jemand weiß es und weiß es. So, hier ist der Petrus, der sagt, Herr, du täuschst dich, ich werde dich nicht verraten. Jesus sagt ihm im Garten Gethsemane, Petrus, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Was für Anfechtung? Morgen werden wir Könige. Morgen geht das Leben so richtig los. Morgen werden wir die Römer kaputt machen. Anfechtung? Was ist das? So, sie ignorieren, weil sie es nicht verstehen. Und dann fällt Petrus. Ist er verantwortlich für seinen Fall? Will er absichtlich den Herrn verleugnen? Natürlich nicht. Er kennt nur sein Herz nicht, er weiß nicht, wie schwach er ist, er weiß nicht, wie stark der Irrtum in ihm drin ist und er tut unabsichtlich Böses. Er verleugnet den Herrn, weil er kann nicht anders. Er kann sein Herz nicht kontrollieren, weil er ein gefangener Luzifers ist. Obwohl er zweimal die Chance hatte, aus der Gefangenschaft herauszukommen. Und viele andere, die er hatte davor, die ihm Jesus gegeben hatte, zum Beispiel als er auf dem Wasser ging und Jesus prüft ihn. Und da hätte Petrus schon sagen sollen, okay, in meinem Herzen ist was, du musst mir helfen, das Ding muss raus, du musst mir helfen, dass ich das entferne, dass ich mich nicht mehr selbst betrüge, dass ich nicht, wenn eine Welle kommt, mich fürchte. Weil es ist dieselbe Situation. Er sieht die Welle, er sieht Jesus nicht, er fürchtet sich. Da kommt dieses Mädchen, das eine Magd ist und fragt ihn, wer bist du? Du bist doch auch einer von ihnen. Es ist eine kleine Welle. Und Petrus erschreckt und schwört, dass er Jesus nicht kennt. Es ist derselbe Typus, dieselbe Art und Weise und der Petrus erledigt seine Sachen nicht zur richtigen Zeit. Aber jetzt bekommt er seine, ich würde sagen, letzte Chance. Und jetzt erkennt Petrus sein Herz. Als er in die Augen Jesu schaut, erkennt Petrus, jetzt weiß ich's. Herr, du hattest recht. Ich bin in meinem Herzen ein Sünder. Und jetzt kann Petrus gehen und das erfahren, was Paulus in Römer 7 beschreibt. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien? Petrus tat etwas unabsichtlich Böses, das er aber hätte nicht tun müssen, weil er hatte davor eine Wahl bekommen. Ich kann einige Beispiele aus meinem Leben nennen, wo ich weiß, ich hätte überwinden können und ich habe es versagt, weil ich nicht davor, wo die Zeit war, in Frieden das Ding zu beenden, frei zu werden. Wisst ihr, Menschen, zum Beispiel eine Mutter ruft mich an oder schreibt mir eine Nachricht und sagt, mein Kind, wenn es nervös ist, schlägt es und macht, so wie wir wissen, wenn Kinder tun, wenn sie nervös sind, so ein Zweijähriges. Und sie sagt, ich habe gelesen, dass bei Ellen White, wir sollten das den Kindern nicht zulassen, dass sie das tun. Also versuche ich zu nehmen, versuche mit ihm zu reden, es in den Arm zu nehmen, aber dann schlägt es mich. Dann versuche ich niederzunehmen und zu beten, dann wird es noch aggressiver. Und dann hat sie mir noch eine Möglichkeit gesagt. Und das ist, wenn man liest und nicht weiß, wovon man spricht, von was man liest. Wenn man sagt, man soll einem Kind nicht erlauben, sich so zu verhalten, dann ist es nicht, dass man das in dem Moment schaffen kann. Das muss man davor machen. Oder danach in der ruhigen Phase, wo der Geist des Menschen fähig ist, Dinge aufzunehmen. Petrus wäre nicht mehr haltbar gewesen, egal mit was, als die Magd gekommen ist, weil er hat die Chance davor verpasst. Wir müssen unseren Kindern helfen, dass sie etwas verstehen. Sie haben diese Manifestation. Während sie die Manifestation haben, kann ich kaum etwas tun. Ich kann fürs Kind beten, aber ich kann nichts tun. Aber ich habe auch der Mutter gesagt, wie manifestierst du dich, wenn du geärgert bist? Und die Mutter sagt mir, oh, darf ich mich nicht mehr ärgern? Sage ich, das Kind ist doch nur ein Spiegel deiner Manifestation. Würde die Mutter wissen, wie sie ihren Zorn beherrscht oder gar nicht aufkommen lässt, weil sie weiß, wie sie denken soll, würde sie im Voraus arbeiten, dann könnte sie durchgehen. Wo hat Jesus die Entscheidung getroffen, ob er am Kreuz stirbt oder nicht? Am Kreuz oder vor dem Kreuz? Es war in Gethsemane, wo die entscheidende Stunde stattfand. Nicht danach. Danach hat er das nur ausgeführt, was er vorher entschlossen hat. Genau dasselbe müssen wir wissen. Wenn wir ein Kind befreien wollen von seinem Zorn, dann müssen wir das in der ruhigen Phase mit viel Überlegung tun. Und als allererstens muss die Mutter und der Vater in der Lage sein, das, was sie dem Kind beibringen wollen, selbst zu tun. Und das nicht dann, wenn man in Rage ist, dann sind die Türen zu. Danach kann man ihn anschauen. Jesus hat den Petrus lassen fallen in diese Situation. Er konnte ja nicht mehr retten, aber er hat gebetet für ihn. Und als Petrus den Hahn hört krähen, als ihm bewusst wird, was Jesus ihm sagte, da dreht sich Jesus zu ihm und sagt, jetzt, Petrus, verstehst du mich? Und du bleibst für mich derselbe. Gehe und sündige nicht mehr. Und jetzt kann Petrus etwas machen, etwas vorbereiten. Deshalb, als bevor Jesus den Petrus schickt, seine Lämmer und Lämmlein zu hüten, fragt er ihn, liebst du mich? Dreimal. Das ist jetzt, Petrus. Und jetzt hat Petrus kein Selbstvertrauen mehr. Jetzt sagt Petrus nicht, Herr, ja, ja, ja. Nein, er sagt, Herr, du weißt es. Wie soll ich? Du weißt es besser, wie ich, du kennst mein Herz. Wir müssen also. Die Wahl ist nicht in Moment der Anfechtung, die Wahl ist davor. Und das müssen wir auch wissen. Wir müssen wissen, wo unsere Schuldfähigkeit beginnt. Der Moses musste nicht den Stein schlagen. Er hatte eine Wahl, aber nicht in dem Moment, sondern davor. Er hat davor Angst gehabt. Er hat davor gedacht, dieses Volk wird wieder zurück in die Wüste müssen. Wir schaffen es auch diesmal nicht hineinzugehen. Und er dachte, jetzt muss ich Gott unter die Arme greifen und er wird unabsichtlich böse. Aber mit Wahl. Deshalb muss er für die Schuld aufkommen. Da ist Adam nicht schuldig für. Da muss Adam nicht dafür gerade stehen. Dafür muss nur Moses gerade stehen. So, ab diesem Zeitpunkt ist Adam aus dem Spiel raus. Ab diesem Zeitpunkt ist jeder, wenn der Zeitpunkt kommt in seinem Leben, ist jeder schuldfähig, jeder verantwortlich für das, was er tut. Nicht dafür. Das haben wir gesehen. Ist, bis das Gesetz erscheint, bis die Vernunft kommt, bis ich es sehe, bis der Blinde gesund wird. Und es ist erstaunlich in Johannes 9, dass Gott einen erwachsenen Blinden gesund macht. Weil es braucht ein gewisses Erwachsensein, um aus dem Irrtum herauszukommen. Wobei, wenn Eltern klug werden, könnten sie ihrem Kind von kleinstem Kind auf helfen, diesen Irrtum, mit dem sie auf die Welt kommen, diese Blindheit zu überwinden. Möglich ist es. So, die Eltern spielen eine wesentliche Rolle in dem Moment für das, wann das Kind die Wahl bekommt für seine Sachen. Sicherlich ist es ein schrittweises Vorgehen, aber dort, wo eine Wahl ist, dort ist auch Schuldfähigkeit. Und dort muss volle Verantwortung übernommen werden für das, was man tut. Ich hoffe, das ist klar. Gottes Gerechtigkeit ist auf unveränderbare Gesetze gegründet. Und das ist jetzt die Frage. Kann jemand anders für jemand anders die Schuld bezahlen? Schauen wir uns das Gesetz der Individualität an. Wir haben es schon in den letzten Stunden irgendwann mal deutlich erklärt und ich hoffe, wir erinnern uns daran. Gottes Gesetz der Individualität erlaubt nicht, dass ein anderes Individuum Verantwortung für den anderen übernehmen kann. Gottes Gesetz ist unveränderbar. Wir haben ja so ein bisschen das Beispiel der Meder und Perser, das unveränderbare Gesetze hat. Gott sagt in seinem Wort, die Seele, die sündigt, muss sterben, nicht jemand anders. Die Seele, die sündigt, muss sterben, nicht jemand anders. So, wenn das Gesetz Gottes der Individualität es nicht erlaubt, dass ein anderes Individuum für den anderen einstehen kann, dann sagt mir, wie kann also Adam, ist gleich der Mensch, dennoch errettet werden? Ohne dass das Gesetz der Individualität gebrochen wird oder gebrochen werden kann. Ich möchte das zusammenfassen aufgrund dieses Gesetzes der Individualität, welches die Grundvoraussetzungen für die Lösung des Menschen sind. Und nur das möglich ist. Jemand muss Adam, das heißt ist gleich Mensch werden, um Adam zu erlösen. Deshalb, der Paulus hat das ganz gut verstanden. Doch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, mit gleicher Übertretung wie Adam, der ein Bild dessen ist, der kommen sollte. Das heißt, der Adam ist nur ein Bild für den Erlöser, weil deshalb ist Jesus auch der zweite Adam, weil er muss dieser erste Adam werden, damit er Adam erlösen kann, weil das Gesetz der Individualität erlaubt es nicht, dass jemand anders für den Schaden aufkommt, außer das Individuum, das den Schaden produziert. Der zweite Punkt. Er muss die Möglichkeit haben, Adam, das heißt der Mensch, auch seine Nachkommen, weil Adam ist ja jetzt mit einer sündigen Natur. Adam ist jetzt in der Situation, wo er nicht mehr ein Freier ist. Er muss also Adam und seine Nachkommen, die ja alle mit dieser Blindheit geboren werden, nicht nur werden, er muss auch die Fähigkeit haben, ihn zu reparieren, das heißt, ihn wiederherzustellen, weil nur Adam werden geht nicht. Er muss den Schaden beheben, beziehungsweise einen gerechten Ausgleich schaffen, als Richter aufzutreten für das, was ein Mensch tut. Das heißt, er muss entweder dem Individuum die Strafe geben oder das Individuum wiederherstellen. So, er muss die Möglichkeit haben, den Adam wiederherzustellen. Er muss Adam werden, er muss Mensch werden, ja, und er muss die Nachfolger Adams reparieren oder Adam reparieren, damit dann auch alle Nachkommen Adams wieder repariert werden können. Schaut mal, Vers 15, Römer 5. Aber mit der Übertretung verhält es sich nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und mit der Gabe ist es nicht wie mit dem einen, der gesündigt hat. Denn das Urteil hat zwar von einem zur Verdammnis geführt, die Gnadengabe aber aus vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Übertretung des einen der Tod geherrscht hat über die einen, so werden vielmehr die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfingen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Hier sieht man die Identifikation und wie man durch die Gnadengabe repariert wird. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Das heißt, ich, weil ich in Adam ja 100% von Adam komme, habe die Möglichkeit, durch Christus wiederhergestellt, gerechtfertigt zu werden. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz habe ich dazu gekommen und so weiter. So, verstehen wir, es ist so entscheidend, dass wir wissen, durch den Gehorsam Christi können wir genauso vererben, ihn durch den Glauben und ihn in unser Leben bringen. Es muss also in der Möglichkeit geben, durch den Gehorsam Christi, dass ich auch gehorsam werde. Weil ich bin durch Adam ein Sünder geworden durch meine Taten, so werde ich jetzt durch Christus und durch dessen Taten ein Gerechter. Wenn also diese zwei Dinge erfüllt werden müssen, damit es muss Adam sein, jemand muss Adam werden und jemand muss die Möglichkeit haben, Adam zu reparieren. Adam kann es ja selber nicht mehr tun. Dann muss das Gott sein. Es muss also Gott muss Adam werden, damit Adam repariert wird. Er muss präexistent sein. Als er Mensch wird, und wenn Gott ist ja natürlich präexistent, aber ich möchte die Idee der Präexistenz bringen, dass Jesus konnte nicht aus der Maria kommen als ein neuer Mensch, sozusagen, der nicht schon präexistierte. Weil er musste nicht nur Gott kennen, damit er die Aufgabe erfüllt und die Wiederherstellung des Menschen im Menschen tut, weil er ja Mensch wurde, sondern er musste auch die Kenntnis über die Sünde haben, deren Ursprung. Deshalb ist es jetzt verständlich, was der Einzige, der in Frage kommt, der Sohn Gottes sein muss, welcher Mensch werden muss. Er muss Adam werden, um überhaupt die Möglichkeit zur Erlösung des Menschen zu schaffen. Weil er kommt, Gott kommt nicht vorbei am Gesetz der Individualität. Versteht ihr? Deshalb müssen wir das Ganze verstehen. Jesus ist der Stellvertreter Adams, weil er Adam geworden ist. Jesus ist mein Stellvertreter, weil er Mensch geworden ist wie ich. Sonst wäre es nicht möglich. Aber Jesus übernimmt was aus dem Ganzen? Was übernimmt er in dem Opfersystem? Kommt es ja jetzt zum Tragen, dass wir das verstehen, Adam, dass wir den, was übernimmt er und was übernimmt er nicht in meinem Leben? Wo ist er verantwortlich und wo nicht? Das Opfersystem gibt uns eine Antwort darauf. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, aber ich schneide es kurz an. Das Opfersystem wird in Kain und Abels Opfer wunderbar dargestellt, wo wir ja viele Stunden verbringen könnten, um das zu begreifen. So, Gott sagt, und schlachte dein Lamm, und wir kennen es aus dem Hiob. Der Hiob macht es genauso. Der Hiob macht es für seine Kinder. Jedes Mal ruft er sie und sagt, Kinder, wir müssen schauen, dass etwas in euch muss sterben. So, die Früchte, der Kain bringt auf sein Opfer, die Früchte des Feldes, der Abel tut auf sein Opfer das Lamm und was viele nicht sehen, auch das Fett, das er vorher aus dem Lamm herausgeholt hat. Das Lamm ist das, das rein sein muss und ihn darstellt und auch das Fett stellt die sündige Natur dar, für die Kain und auch Abel nichts kann. Aber das ist Abels Opfer. Abel ist sich dessen bewusst, etwas in ihm muss sterben, damit er wieder frei ist. Und er bringt das zum Opfer, genau das, was Gott ihm beschrieben hat. Er muss aus dem Lamm, was ja ihn darstellt, und das Fett in ihm macht ihn zum Sünder, weil er ja blind ist und er macht Schaden, Gott. Und beides muss er auf den Altar setzen. Und Gott ist es derjenige, der aufgrund des Übertretens des Gesetzes hier eingreift und mit Feuer das Opfer verzehrt. Und das Feuer ist nichts anderes als der Zorn Gottes. Und wenn wir jetzt dieses Opfer anschauen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wer macht wem einen Gefallen? Adam Gott oder Gott Adam? Abel Gott oder Gott dem Abel? Weil ihr seht, da ist eine Zusammenarbeit zwischen Abel und Gott. Der Abel muss sich bewusst sein, ich habe etwas in mir, das bringt mich zum Verderben. Das, was ich in mir habe, kann ich, dafür kann ich nichts. Aber ich muss es aus mir herausholen. Also nimmt er das Lamm und holt es vorschriftsmäßig raus. Aber er kann es nicht zerstören. Das ist Gottes Tat, weil er ist es, der im Lamm wird Christus beschrieben, weil der Abel kann es ja für sich selbst nicht tun. Deshalb stellt das Opfer sowohl den Abel dar, als auch Christus, weil sie werden eins. Und Christus nimmt das Fett und am Kreuz wird beides zerstört. Deshalb ist das Feuer der Zorn Gottes. Er zerstört den Irrtum, mit dem wir auf die Welt kommen. Er nimmt die Blindheit weg. Das ist ein Gefallen, den Gott uns tut. Nicht wir Gott. Wenn wir opfern, tun wir Gott keinen Gefallen. Gott tut uns ja den Gefallen. Er bereitet das Opferlamm vor für mich. Er ist derjenige, der aus Christus in seinem Zorn am Kreuz das Fett wegschneidet und durch die Auferstehung ein neues Wesen schafft. Er ist es, der das zur Verfügung stellt. Aber ohne die Mitarbeit des Abel kann das nicht geschehen. Der Kain, der opfert nach dem, wie heute alle Menschen opfern. Sie glauben, sie bringen Gott einen, sie machen Gott einen Gefallen, wenn sie aus dem, was sie selbst denken, von sich aus erkoren haben, Gott als Opfer bringen. Dieses Opfer kann Gott nicht ansehen, weil er kann ja dem Kain nicht helfen. Der Kain erkennt nicht, dass er blind ist. Und leider wird der Kain zu so einem wie die Pharisäer, denen am Ende des Lebens Jesus sagen muss, deine Sünde bleibt. Hiobs Erlöser, weil um den geht es ja letztendlich, ist derselbe wie auch unser. Der Hiob wusste, dass er das Lamm Gottes braucht. Und der Hiob hat es in seinem praktischen Leben gezeigt, dass er das Lamm gebrauchte für die Reinigung seines Herzens. Tag für Tag ist er reiner geworden vor Gott, bis er eines Tages von Gott gerecht erklärt wurde. Wir haben es ja gelesen. Aber wieso will er jetzt einen Erlöser? Wieso schreit er in seiner Not? Weil er aufgrund der Sünde, nicht seiner, sondern dieser Umstände, dieser Verhältnisse auf dieser Welt, in einem ungerechten Zustand ist und zu Unrecht leidet. Und er schreit und weiß, da muss eine Lösung aus diesen ungerechten Verhältnissen geschehen. Das eine ist das erste Kommen Christi, das andere ist das zweite Kommen Christi. Der Hiob schreit nicht nach einem Erlöser für die Reinigung seines Herzens. Das ist geschehen in seinem Leben. Er schreit nur noch in diesen Umständen, die er ist, nach der Erlösung aus den ungerechten Verhältnissen. Er schreit nach der Wiederkunft Christi, genauso wie die 144.000 Tag und Nacht, wie Jesus es sagt, beten werden um Hilfe und sie werden erhört und Gott wird eingreifen. Ich hoffe, dass wir einiges aus diesem Buch, aus diesem Erkenntnis des Erlösungsplanes lernen und verstehen, was es Gott für Anstrengung kostet, uns Menschen zu erlösen. Dass wir verstehen die Gerechtigkeit des Individuums, dass wir verstehen Gottes Handeln, warum ein Sohn Mensch werden muss, welches da die Voraussetzung ist, damit wir überhaupt erlöst werden können. Ich freue mich schon aufs nächste Studium, wo wir die Gerechtigkeit Gottes noch, hoffe ich, einen Schritt tiefer betrachten können, wie sie sich darstellt, in der Geschichte des Hiobs und in der Geschichte dieser Welt. Amen.